Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
Und damit herzlich willkommen hier zurück zu dieser wunderbaren neuen Folge vom 42 Film Podcast. Mit dabei Marcel Eckert. Tinendo, guten Tag.
Und auch mit dabei Timon, aka Klängern. Hallöchen.
Guten Tag, Dankeschön, vielen Dank. Danke. Ja, schön, dass wir wieder da sind.
Wir sind wieder da. Yippie-ki-yay. Ja, wir wünschen euch natürlich mal wieder einen wunderschönen Montag. Ich hoffe, ihr habt den Kater ausgeschlafen von letzter Woche. Ja, muss auch mal sein, ne? Eine Woche schlafen tut auch mal gut.
Genau, wir können uns direkt am Anfang mal bedanken bei euch. Vielen Dank für alle Leute, die jetzt weiterhin neu dazugekommen sind. Wir waren jetzt bei Spotify auf Platz 15 der Filmcharts.
Yes.
Vielen Dank an alle Leute, die hier bewerten und die vor allen Dingen auch folgen, weil das ist für die Charts auch immer sehr wichtig. Also, falls ihr das noch nicht tut, macht das gerne. Und wir haben quasi als Dankeschön eine große Ankündigung mal wieder für euch.
Aber nur deswegen.
Genau.
Also folgt gefälligst weiter. Nee, wir haben tatsächlich eine große Ankündigung auch abseits dessen. Und zwar hatten wir jetzt ja schon länger kein Event mehr. Ja, wir hatten unser letztes Event, wann war das, im Oktober? Irgendwann letztes Jahr auf jeden Fall, wo wir dann wieder live mit euch zusammen den Podcast in Bochum im Kapitol aufnehmen. Und da gibt's jetzt einen neuen Termin, denn wir, habt ihr vielleicht gemerkt, stehen kurz vor der 100. Wir haben fast 100
yes,
Folgen geschafft.
Yes. Ne?
Und das wollen wir mit euch natürlich gebührend zelebrieren. Und da ist ein neues Event am 15.03. angesagt. 2024 natürlich, falls ihr das jetzt später irgendwann hört.
Genau.
Und diesmal gibt's eine kleine Besonderheit, Timon. Was gibt's denn so Besonderes?
Genau, wir haben uns dafür eingesetzt. Wir haben gesagt, komm, wir machen's. Ey, wir mussten letztes Mal leider immer Gebühr nehmen. Diesmal, für die 100. Folge, haben wir gesagt, Tickets sind kostenlos, also natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Link dazu ist in der Folgenbeschreibung und wir teilen es natürlich auch noch auf Instagram.
Und auf 42podcast.de ist immer, falls ihr irgendwo auf der Straße seid und, oh, verdammt, wie hieß der Link nochmal? Und dann einfach 42podcast.de, da findet das auch im Linktree auf jeden Fall. Was uns aber auch wichtig ist, dadurch, dass die Tickets kostenlos sind und das ist so ein bisschen Erfahrung, die ich von früher noch mitgenommen hatte, weil ich hatte ja schon die Kino-Events vor dem Podcast gemacht. Bitte sichert euch wirklich nur ein Ticket, wenn ihr auch kommen wollt. Es gab früher immer so Leute, die haben sich mal vorsorglich ein Ticket gesichert und dann sind nicht erschienen und dann waren dann die Plätze leer und andere haben in die Röhre geguckt. Dementsprechend sichert euch ein Ticket, wenn ihr wirklich kommen wollt. Und falls ihr vorher merkt, okay, ich bin krank oder mir ist das dazwischen gekommen, dann könnt ihr die Tickets auch wieder stornieren auf der Seite. Dementsprechend wäre cool, wenn ihr an uns denkt und an die Leute, die dann vielleicht auch ein Ticket haben wollen, dass wir da nicht nachher vorm leeren Saal sitzen oder so.
Genau. Und falls ihr dann da seid und euch denkt, boah, wie geil ist das, dass ich hier kostenlos sein kann, vielleicht habt ihr ja Bock auf ein Getränk oder einen Snack oder so, das hilft, das Kino zu unterstützen, die uns da sehr entgegengekommen sind, dass wir das für euch kostenlos ermöglichen können.
Alle dreien. Super leckere Sachen haben die.
Genau.
So viel können wir euch sagen.
15.03. Link einfach abchecken und jetzt.
Wir freuen uns.
Jetzt können wir auch starten wieder mit dem restlichen normalen Teil. Bevor wir aber mit Filmen und so loslegen, wollte ich einmal ganz kurz sagen, es ist eine kleine Meldung rausgekommen, die mich ein wenig verwundert hat, aber es zieht doch jetzt größere Kreise, denn als wir letztens zusammen im Kino waren, lief auch ein Trailer zu Madame Web. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst.
Ah, ja, ich hab's auch gehört, ja.
Und saß da und hab mir den angeguckt und dachte mir,
den Trailer. Ne?
Genau, den Trailer. Und dachte mir, der sieht ja jetzt gar nicht so mega scheiße aus. Also vielleicht ist das ja mal wieder was. Und jetzt sind Kritiken rausgekommen dazu. Und also das könnte wirklich der schlechteste Superheldenfilm aller Zeiten werden. Die Kritiken waren teilweise von den Leuten, die schon drin waren, das ist schlechter als Morbius.
Ja, das ist schon eine Ansage.
Der ist bei IMDb gerade mit 3,9 bewertet und hat einen Metascore von 28.
Um Gottes Willen. Also es ist so random, weil der Trailer sah doch gar nicht mal schlecht aus.
Fand ich nämlich auch. Weil wir haben ja gesagt, irgendwie, ja, mach doch vielleicht wieder so kleinere Geschichten und so, aber
ja.
Also
das war ja. Wie kann man das denn so gegen die Wand fahren? Die Grundidee ist doch super gewesen. Also, Junge, also was ist da los? Ich meine, ist ja jetzt nicht, hat ja nicht Marvel alleine verbrochen. Diesmal ist ja Sony auch mit im Boot, ne? Also Disney können wir jetzt nicht alleine dafür rügen, aber.
Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, aber
nee.
Ich musste das einmal loswerden. Der wird wohl ein richtiger Reinfall werden.
Ja, weil können wir die schlechtesten Marvel-Filme ranken, dann die untere Reihen irgendwie mal füllen. Aber es war jetzt auch lange genug gute Marvel-Filme. Jetzt müssen auch mal, das muss ja auch irgendwie ausgeglichen sein. Ne? Die Waage ist sehr auf eine Seite rüber geschwungen.
Ja.
Jetzt muss das auch mal irgendwie wieder in Gleichgewicht kommen. Ne? So wie das im MCU auch immer ist.
Genau.
Immer alle im Gleichgewicht, Leute.
Die haben sich an Thanos ein Beispiel genommen und haben gedacht, jetzt machen wir auch mal 10 Kackfilme.
Nur leider können die nicht schnippen und die Filme wieder löschen, das geht leider nicht. Die sind in unseren Köpfen schon drin. Aber den Film werde ich mir auf jeden Fall reinziehen, so viel kann ich sagen, weil so ein, also ich habe ja nichts zu verlieren. Bei Ant-Man and the Wasp, nee, wie hieß das? Nee, Quantumania war es ja. Ant-Man and the Wasp, Quantumania.
Der knackige Titel.
Ja, da war ja so ein bisschen noch Hoffnung drin. Aber wenn du jetzt in so einen Film reingehst und weißt, der ist absolute Scheiße, dann kannst du den viel, viel besser genießen auch.
Stimmt, ja, also jetzt macht er vielleicht wieder Bock, weil er so scheiße ist.
Richtig. Da kann man dann schon mit einem Bierchen sich ein bisschen kaputt laden im Kino. Vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht ist er aber auch einfach nur saulangweilig. Dann ist natürlich dann
ja, das wäre doof.
Schlecht.
Ja.
Tja.
Schön,
ja. Naja, aber Timon, was hast du denn außer dem Trailer von Madame Web gesehen letzte Woche?
Ich hatte es vor einiger Zeit schon angekündigt. Es ist ein Langzeitprojekt. Ich habe wieder einen James-Bond-Film geguckt.
Ey, alleine oder mit Freunden?
Ja, ich war krank. Also, die haben alle zusammengeguckt und ich habe dann alleine nachgeguckt. Leider.
Ach, du Armer. Ach, du Scheiße. Die haben ohne dich weitergeguckt einfach.
Ja, der Termin stand und ich wollte jetzt nicht, dass alle für mich absagen und dann.
Das finde ich frech. Das finde ich jetzt wirklich frech. Die hätten sich ja alle bei dir ins Schlafzimmer aussetzen können.
Ja, stimmt. Alle um mein Bettchen rum.
Ja. Da gibt's auch Mittel und Wege. Aber erzähl mal, welchen hast du denn gesehen?
Genau. Der mittlerweile dritte, nämlich Goldfinger. Also der wahrscheinlich ikonischste Bond, den es in dieser Reihe gibt. Der hat sogar, der hat sogar einen Oscar gewonnen.
Was?
Jetzt muss ich mal gucken.
Aber nicht nur für beste Filmmusik oder
Best
so.
Best Effect,
ne?
Sound Effect. Okay.
Soundeffekte, okay, ja.
Also Soundeffekte, muss ich sagen, waren wirklich top in dem Film.
Hat gut an sich angehört, da sagst du.
Top. Aber genau, der dritte und wahrscheinlich der ikonischste mit Sean Connery. Und da merkt man, die haben jetzt noch mal mehr Budget bekommen und so. Es geht um James Bond, der einen Auftrag bekommt. Und zwar ist der Antagonist ein gespielt von einem Deutschen. Gerd Fröbe heißt er. Spielt den Bösewicht auch sehr cool. Goldfinger heißt er nämlich. Ich weiß gar nicht, wie heißt er denn mit Vornamen?
Jochen.
Aurek.
Jochen Goldfinger.
Aurek.
Ja. Also er heißt echt Goldfinger mit Nachnamen.
Ja, genau. Und okay. Der ist Goldhändler und vor allen Dingen auch illegaler Goldschmuggler. Also der schmuggelt Gold, schmilzt das ein und so. Und sein Ziel ist, ganz viel Gold selber zu besitzen. Und dann in Fort Knox die Goldreserven zu verunreinigen radioaktiv, damit sein Gold richtig viel wert ist. So, also man merkt, Alter. So, irgendwer in der Kreativabteilung dachte sich, was ist die Idee, auf die wir am wenigsten kommen können? Aber
das klingt auch, also wenn man das jetzt mal so innerhalb der Story sieht, so der Junge ist einfach als Kind so, hat gedacht, ich heiße Goldfinger, ich muss irgendwas mit Gold machen.
Ging nicht anders.
Nee, ging nicht anders. Er ist eigentlich in die Wiege schon gelegt worden.
Man muss aber noch dazu sagen, dass das der letzte Film war, wo Ian Fleming auch dabei war. Der war auch im Set und so teilweise. Das ist ja der Autor von James Bond. Also es beruht ja auf den Büchern. Der ist dann irgendwie kurz bevor der Film ins Kino kam gestorben. Danach war der dann nicht mehr dabei. Aus offensichtlichen Gründen.
Verstehe ich nicht.
Aber
ganz kurz, hat er denn die nachfolgenden Filme auch schon geschrieben gehabt? Oder ist der, hat er die Bücher alle geschrieben gehabt und war dann Teil des Drehbuchs? Und hat das mit aufbereitet oder sind alle danach entstandenen Bonds im Prinzip außer anderen Fremdenfeder entstanden?
Ich gucke gerade mal, James-Bond-Romane. Okay, also der hat bis 64 Bücher geschrieben Und Goldfinger hat er zum Beispiel schon 59 geschrieben. Thunderball 61. Mhm. Casino Royale war das allererste Buch von 53. So.
Das war das erste Buch?
Ja.
Krass.
Ja, ja. Oder Moonraker auch von 55. Der kommt ja dann auch viel später als Film erst raus.
Ja. Okay, also der hat dann tatsächlich die Ideen alle schon gebracht und die Leute danach haben dann einfach nur das Drehbuch dann aus dem Roman
genau,
gebaut.
Genau, richtig. Ja. Ja, okay. Und man merkt, das ist so ein Kipppunkt, weil der schon ein bisschen professioneller ist auf jeden Fall als die ersten beiden und der auch deutlich mehr Budget hat und du merkst, okay, die haben so gemerkt, was gut funktioniert und das weiter aufgebaut, aber er ist manchmal immer noch so ein bisschen trashig und auch ein Produkt seiner Zeit, würde ich jetzt mal sagen. Also James Bond trifft das erste Mal indirekt auf Goldfinger, indem er in einem Hotel ist und sieht, dass Goldfinger einen anderen beim Kartenspielen betrügt, indem eine Frau oben auf dem Balkon sitzt und dem anderen mit dem Fernglas in die Karten guckt. Und das Erste, was Bond macht, ist natürlich, da in die Wohnung zu gehen und diese Frau erstmal flach zu legen, weil weil so macht man das als James Bond.
Wuhu! Geil, ja,
yes,
so muss
knick-knack,
das.
Jawohl. Und dann gibt es aber immer mal wieder ein paar Momente, die wirklich sehr ikonisch auch in der Filmgeschichte sind, weil diese Frau dann von den Schergen von Goldfinger komplett eingegoldet wird. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, dieses Foto. Die wird quasi mit Gold überzogen und liegt dann da auf dem Bett und ist dann gestorben daran, weil die Begründung ist, die Haut kann nicht atmen. Ist auch so ein Ding, was, glaube ich, mal bei den Mythbusters und so irgendwie mal getestet wurde, ob man da wirklich dran stirbt.
Ich sehe die Fotos, okay. Also die hat noch quasi, die war dann nur golden, die hat dann einfach weitergemacht wie vorher auch, nur ist dann.
Genau, die Haut kann dann nicht mehr atmen und dann stirbt man. So die Begründung im Film. Und du hast immer wieder Momente, die in der Filmgeschichte sehr ikonisch geworden sind. Auch der Handlanger von Goldfinger, dieser Asiate mit diesem Hut, der dieser Statue den Kopf abschlägt mit seinem Hut, oder der Fight in Fort Knox, also so ein paar sehr ikonische Sachen, oder wo James Bond gefesselt sitzt und dieser Laser ihn fast aufschneidet. Und du merkst auch an den Sets, die haben deutlich mehr Effort reingesteckt. Also Fort Knox wurde nachgebaut und die kämpfen dann zwischen diesen Goldbarren und so. Große Sets von Militär, wie nennt man das? Militärplätzen, Soldaten und so, die dann da schachmatt gesetzt werden von Goldfinger, damit sie nicht eingreifen können. Also viele Komparsen, eine große Schlacht gegen die Helfer von Goldfinger zwischen den Soldaten und so. Das ist schon sehr aufwendig gemacht. Da merkt man auch, okay, die haben wirklich Potenzial gesehen in der Reihe, das weiter ausgebaut. Und auch dieses Gadget-Ding ist viel größer geworden. Also wo er im Teil davor noch so einen Koffer hatte, hat er jetzt ein ganzes Auto mit GPS, mit Schleudersitz, mit Maschinengewehren vorne drin. Und sie haben wirklich da so den Grundstein gelegt für diese ganzen Sachen, die Bond dann am Ende auch cool, so ein bisschen auszeichnen und ikonisch machen. Handlung, kann man sich drüber streiten. Finde ich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Antagonist.
Der heißt aber Goldfinger, deswegen sammelt der Gold. Der macht doch Sinn.
Aber Gerd Fröbe macht das wirklich sehr, sehr cool. Also dem habe ich das auch voll abgekauft. Sean Connery ist auch charismatisch. Ja, dann gibt's also diese Frauensachen immer. Dann gibt's noch mal eine Szene, wo er eine verführen möchte. Die sagt nein, er sagt doch, sie sagt nein, er sagt doch, sie sagt nein. Und dann irgendwann doch. Nachdem er sie doch geküsst hat, merkt sie, jetzt habe ich doch Lust. Man könnte es als Vergewaltigung zählen. In dem Fall konnte sie seinem Charme nicht widerstehen, offensichtlich.
Großartig, ja, ja, klar. Ist auch James Bond.
Ist auch James Bond natürlich. Also, keine Ahnung, ob man sagt, ja, muss man als Zeitgeschichte sehen. Ich weiß es nicht.
Ich verstehe auch wirklich nicht, warum das immer noch ein Teil ist, dass er in jedem Film irgendjemand flachlegen muss.
Ja, mehrere auch teilweise, ne? Aber ist so ein Ding einfach. Es gehört irgendwie. Mittlerweile ist es ja so ein bisschen stilvoller. Sie haben ja in den neueren dann eher so eine emotionale Beziehung auch reingebracht, mit Vesper zum Beispiel. Da ist es ja wirklich so, hey, ich bin James Bond, knack, knack, nächste Szene, die liegen nackt im Bett, so.
Ja, aber trotzdem, es ist so, weiß nicht, also ja, es ist ein Element, was in jedem Film irgendwie vorkommt, aber es ist so, kein Pokémon-Fan sagt, ey, Team Rocket muss auf jeden Fall in jeder Folge dasselbe machen. Weißt
ja,
du, was ich
doch,
meine?
Doch, doch, also wenn sie nicht einen Schuss in den Ofen haben, so, dann ist es ja, 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 also
aber würdet ihr in der Gruppe, da habt ihr bestimmt auch schon mal drüber gesprochen, würdet ihr in der Gruppe jetzt sagen, ist es ein relevanter Teil von einem James-Bond-Film, dass er irgendeine alte flachlegt?
Also ich glaube, es ist damals ein relevanter Teil gewesen, dass Männer doch Bock hatten, ins Kino zu gehen, weil man natürlich die Damen etwas leicht bekleidet auch sieht.
Ja, aber das ist ja genauso dieselbe Diskussion wie bei dem Scrolling-Text bei Star Wars am Anfang. Genauso wie jetzt
das, ja, aber nackte Haut so zieht, das zieht schon mal ein bisschen mehr noch. Und das ist dieses Playboy-Image, was so dafür sorgt, dass du Also es gibt ja viele, die das sehen und so sein wollen wie James Bond, ne? Also Anzug, Uhren, Gentleman, Frauen und so. Und das ist halt ein erheblicher Teil davon. So,
ja, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ein erwachsener Mann, gibt es ja wirklich, ne? Ist ja nicht so, dass es das nicht gibt, aber so ein erwachsener Mann steht da und sagt, ich will wie James Bond sein. Ist halt,
ja, doch, das war schon sehr ikonisch damals. Der war Influencer. Ja, ist ja so. Das kann ich ja nicht abstreiten.
Also alleine von seinem Stil, ne, wenn ich hier so hier Sean Connery auf dem Cover an seinem Auto in diesem Anzug, so Stil hätte ich schon gerne, ne? So
ja, Anzüge, siehst du?
Und so. Und ist schon geil. Ja, gut.
Das hat auch immer noch Stil. Also du guckst das heute, das ist 60 Jahre her, und du denkst immer noch, das ist ein sehr gut sitzender, schicker Anzug an einem gut aussehenden Mann. So.
Ja.
Das funktioniert einfach.
Aber das ist auch, also das funktioniert für mich besser, als da jedes Mal irgendwie random irgendwelche Frauen flach zu nehmen.
Ja, wie gesagt, ich bin da auch nicht
so. Also ein schickes Auto und schicker Anzug, das ist die eine Sache, aber
ja, du hast ja auch gar keine emotionale Verbindung. Das ist ja einfach, also wenn das jetzt irgendwie schön rangeführt wäre und so, wie zum Beispiel bei Vespa, dann versteht man das ja so als Teil seiner Reise, dass er dann eine Liaison hat. Aber das ist ja wirklich so, Genau. Hallo, ich bin Bond. Ah ja, okay.
Ja. Aber und dann Gesichter aufeinander, wie immer.
Ja, genau. Aber du hast zum Beispiel auch hier sehr ikonische Sachen, die das erste Mal vorkommen. Das erste Mal trägt er, glaube ich, Rolex hier. Aha. Und das erste Mal fährt er Aston Martin. Und das ist sind so zwei Sachen, die natürlich auch sehr repräsentativ für Bond waren. Er trägt ja mittlerweile Omega, aber das war natürlich auch so ein Also so allein diese Uhr ist so wichtig immer in dieser Bond-Geschichte und das Auto.
Ich find's auch spannend, dass ich weiß jetzt, also ich kann's jetzt geschichtlich überhaupt nicht einschätzen, aber ich könnte mir vorstellen, dass Goldfinger vielleicht auch einer der ersten Filme war, in denen Product Placement so völlig normal sind.
Weißt du, ja, ich glaube, die haben einen Deal gemacht, ja. Das war
ja, weil das ist ja, wenn du über Werbung in Filmen redest, musst du über James Bond reden, weil, ne,
voll.
Aston Martin, Martini, dann halt die Rolex, etc. Das sind ja alles so Marken, die sich da im Prinzip eingekauft haben, die sich aber sehr gut auch in die Geschichte integrieren. Ne? Und das könnte auch sein, dass dann Goldfinger vielleicht auch so einer der ersten Filme war, der da in der Hinsicht schon gearbeitet hat, um den Film zu refinanzieren. Ne?
Ja, und der hat auch sehr große Sets. Also das war, glaube ich, auch schon teuer. Ich habe jetzt gerade mal geguckt. Der davor, Liebesgrüße aus Moskau, hat 2 Millionen gekostet. Das war ja für damalige Verhältnisse unter Inflationsaspekten viel wahrscheinlich. Ja. Goldfinger hat 3 Millionen gekostet. Also sie haben noch mal 30% oder 33% mehr Budget bekommen. Drauf. Ja. Liebesgrüße aus Moskau hat 24 Millionen eingespielt, Goldfinger 51 Millionen. Also das hat sich auf jeden Fall rentiert. Und der hat zum Beispiel auch eine sehr geile Bösewicht-Base. Also da lädt er dann alle ein und zeigt denen so seinen Plan, wie er dann Fort Knox einnehmen möchte. Und dann drückt er auf den Knopf und dann verriegeln die Fenster und Tische drehen sich und Modelle entscheiden und eine Bar und so. Also das ist schon. Das ist auch irgendwie cool gemacht. Also ich verstehe, dass man das sieht. Und du hast sofort dieses 60er-Jahre-Agentenfilm-Gefühl da so drin, weißt du? Das fühlt sich alles noch sehr, sehr haptisch an. Es ist ein bisschen künstlich alles. Also du merkst, okay, du bist gerade hier in einem Film. Aber irgendwie ist es trotzdem mit Charme. So.
Das finde ich aber auch immer gut, wenn man halt so dieses fiktive Element halt immer noch merkt, weil ich will, wenn ich einen Film gucke, ja keine Realität abgebildet sehen eigentlich.
Genau,
ne?
Ja. Und du hast jetzt auch mittlerweile über 3 Filme dann so Running Gags, also Miss Moneypenny, die Sekretärin von M, also James Bond Chef, die flirtet immer mit Bond. Und dann gibt's immer bei denen im Büro eine Szene, wo irgendjemand einen Hut auf einen Hutständer wirft und der trifft dann natürlich. So, und das ist jetzt,
ja, klar.
Na, wenn das jetzt das dritte Mal schon ist und so, und dann etabliert sich das auch. Und das ist, glaube ich, auch so das, was so ein bisschen den Reiz ausmacht, dass du immer die gleichen Elemente vielleicht ein bisschen anders hast, die sich dann über so einen langen Zeitraum dann da so ziehen. Also,
Der Hutwurf ist ja auch da quasi der Bottle-Flip der 60er Jahre. Wahrscheinlich, ne?
Das stimmt. Du hast auch hier wieder Szenen, wo du dir denkst, warum dreht ihr das vor Greenscreen und stellt euch nicht einfach neben diesen Hotelpool? Aber, naja, aber er fühlt sich sehr dynamisch an. Die Story ist zumindest auch sehr stringent. Also du hast nicht viel nebenbei, wo du denkst, oh, warum habt ihr das denn eingebaut? Der geht auch nur 1,50. Ich fand den unterhaltsam. Ein paar Aspekte habe ich gesagt, ja, könnten auch weg sein, aber ich habe dem eine 7 gegeben. Der ist mit 7,7 bewertet und ich bin froh, dass ich den jetzt endlich mal gesehen habe.
Cool. Ja, 7,7 ist aber auch schon stark, ne? Also ich sehe gerade, ich glaube, also hier läuft so ein Video durch. Casino Royale ist in dem Video auf einer 8. Ich weiß gar nicht, ob das
Das ist auch der bestbewertetste. Ich habe auch ein bisschen Schiss, weil die jetzt kommen, also hier Feuerball, man lebt nur zweimal und so.
Ja.
die sind alle eher mit einer 6 bewertet und ja, ich neige dazu, tendenziell wohl ein bisschen schlechter zu bewerten. Also die ersten beiden sind mit 7,2 und 7,3 bewertet. Ich habe beiden eine 6 gegeben. Da habe ich ein bisschen Schiss, dass ich da eher auf einer 5 bin oder so. Aber mal gucken, ich lasse mich überraschen. Und dann wird's natürlich spannend, wenn dann irgendwann nicht mehr Sean Connery da ist. Ich weiß gar nicht, wie viele der noch gemacht hat. Weil das ist, glaube ich, auch das, was den Reiz ausmacht. Dass neue Schauspieler dann kommen, die das dann neu interpretieren.
Ja, das kenne ich ja so ein bisschen von Doctor Who, ne? Ich bin ja Doctor Who-Fan und da freut man sich im Prinzip auch immer. Also natürlich vermisst man, wenn man den Darsteller oder die Darstellerin dann sehr mochte, natürlich immer quasi die vorherige Person auch irgendwie. Aber man freut sich ja schon immer so, wie ist es jetzt anders? Wie fühlt sich's anders an? In welche Richtung geht die Sache jetzt, ne? Ja.
Richtig.
Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn du jetzt sagst, du hast Angst vor den nächsten Film.
Ja, nicht Angst, aber
ja, aber ich glaube, bei James Bond ist auch viel im Prinzip Nostalgie dabei, dass wenn du sagst, ich habe jetzt mal alle Filme gesehen, dann denkst du zurück, welche Filme habe ich gesehen und dann kommen dir die Filme vielleicht besser vor, als sie eigentlich waren beim ersten Mal schauen. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn du ein James Bond Fan bist, dass du dann halt so Liebesgrüße aus Moskau und so weiter noch mal aus einem ganz anderen Blickwinkel siehst, wenn du alle Filme gesehen hast, ne, und dann vielleicht auch dann im Prinzip besser bewertest oder besser im Sinn hast. Deswegen genießt dort einfach, ne? Man kann jeden von den Filmen nur einmal zum ersten Mal gucken.
Das stimmt.
Und da will ich mich jetzt gar nicht so versteifen, dass das irgendwie schlecht wird oder schlechter. Aber ja, ich verstehe, was du meinst.
Ja, es gibt dann, also ich glaube, zwei kommen noch mit Sean Connery. Dann kommt Lazenby. Ich glaube, der hat nur einen gemacht, wenn ich das gerade sehe.
Der sagt mir auch gar nichts.
Dann sind sie wieder auf Sean Connery gegangen. Einen hat er, glaube ich, noch gemacht. Der wurde ja dann auch älter. Und dann kommt, heißt der Roger Moore?
Roger Moore, genau.
Genau, Roger Moore. Und da bin ich dann auch gespannt, weil ich glaube, dann, das ist dann so Mitte, Ende 70er, da ist dann, glaube ich, die Qualität noch mal ein bisschen höher. Hoffe ich. Ich sehe gerade nämlich hier nebenbei, wenn so ein Trailer läuft, also Leute fahren Ski und schießen aufeinander.
Ja, ist doch geil. Ja. Da musst du halt den Trash-Faktor einfach noch so ein bisschen in dich aufsaugen. Ja. Ja, da musst du einfach dann genießen, dass es einfach bescheuert ist in dem Moment.
Wahrscheinlich. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass Gerd Fröbe als er ist Deutscher, ja, dass der da damals schon 64 die Chance hatte, in so einem großen Film mitzuspielen.
Der sieht aber auch wirklich witzig aus.
Ja, ich glaube, ich war etwas irritiert, weil die sagen, glaube ich, im Film, wenn ich mich nicht getäuscht habe, er ist Engländer, er wirkt aber nicht wie ein Engländer. Und wenn du das auf Englisch guckst dann, ich habe mal umgeschaltet, weil ich gucke die eigentlich alle auf Deutsch, weil wir die auch in der Gruppe auf Deutsch gucken. Und damals in Deutschland liefen die auch nur auf Deutsch im Kino und so. Und dann dachte ich, komm, guckst es so, wie damals die Leute es hier geguckt haben.
Ja.
Und der hat im Englischen halt auch voll den Akzent. Also ich weiß nicht, wie du einem verkaufen willst, dass er Engländer ist. Aber
die sagen auch im Englischen, dass er ein Engländer ist.
Ja, das hat die Szene habe ich jetzt nicht auf Englisch geguckt.
Ja, okay. Aber kann natürlich, ist ja oft, dass sie dann sagen, it's a German. Oder dann auf Deutsch, ja, ist ein Österreicher. Das ist sehr verwirrend oft. Aber ich habe auch gerade nachgeguckt, der hat auf jeden Fall, also Gerd Fröbe, hat auch Räuber Hotzenplotz gespielt.
Echt?
Jetzt nicht in Goldfinger, hast nichts verpasst, aber in Räuber Hotzenplotz aus den 70ern.
Ah, er hat in Räuber Hotzenplotz gespielt.
Ja, genau.
Stark. Ja, also ich habe Goldfinger gesehen.
Stark, ey. Ich habe den auf jeden Fall mal auf meine Watchlist gepackt. Ich bin ja nicht so der James-Bond-Fanatiker, aber
ja, ich glaube ich kenne mich ja auch nicht mit allen aus, wie gesagt, die kommen erst noch. Aber was ich so gehört habe, war immer, wenn man einen alten gucken will, dann am ehesten den, weil der so mit der ikonischste ist.
Ja, das glaube ich. Also die Bilder, die ich hier gesehen habe, die sehen auch sehr cool aus. Da habe ich schon Bock, irgendwie reinzugucken. Deswegen, ja, aber vielleicht paktet mich dann ja auch irgendwann mal mit James Bond.
Ja, ich glaube, das ist jetzt auch nicht so ganz dein Fall, aber
ja, ich weiß nicht. Ne? Ich bin sehr vielseitig, sehr vielschichtig.
Oh, aber ich habe gerade noch mal gesehen, weil ich dachte, der war ja jetzt sehr erfolgreich und Feuerball, der danach kommt, der hat sogar 9 Millionen Budget bekommen. Also da haben sie gemerkt, so, oh, jetzt geht's ab.
Feuerball, der Film?
Ja, der heißt auf Englisch wahrscheinlich Thunderball, genau.
Habe ich noch nie gehört, ne? Also der muss ja wirklich richtig scheiße sein, wenn da nie jemand drüber redet.
Und dann, man lebt nur zweimal, also you only live
den
twice.
Den kenne ich wieder. Ja. Interessant, Fireball oder nee, was Thunderball? Ja, egal. Ich bin gespannt, was du sagst. Ich hoffe, dass du dann beim nächsten Mal wieder mit deiner Gang gucken kannst.
Ja, ich sehe gerade auch hier bei Thunderball, der hat so ein, so wie Inspector Gadget, so ein Ding, wo er dann so wegfliegen kann mit, wie so ein Rucksack mit,
ja, mit Jetpack.
Ich bin gespannt, ja. Oh, ich werde berichten.
Ich also irgendwie, wenn ich so an so Franchises denke, dann denke ich halt auch immer so an die Horror-Franchises. Ich würde mir schon so einen Film von Bond wünschen, wo der dann, der in der Zukunft spielt, aber der in den 60ern gedreht wurde. Weißt du, was ich meine?
So ja, wie, aber es gibt doch, wie heißt der denn? Moon, oder?
Ist das Moonraker? Spielt der in der Zukunft?
Ja, das weiß ich jetzt nicht.
Ich habe den nicht gesehen. Ich höre immer nur, dass der total bescheuert
sein soll. Also er spielt auf jeden Fall im Weltall. Ich weiß nicht.
Ja, gut, ja, klar.
Ab sofort gehört der Weltraum 007, steht ganz oben auf dem Plakat.
Aber ich würde es total feiern, wenn es einen Film geben würde, wo so James Bond in so ein Portal fällt und dann irgendwie in der Zukunft landet und dann da irgendwie für die Queen dann irgendwelche Aufträge lösen muss.
Aber geil, ja, geil fände ich aber auch, wenn sie mal wieder, also jetzt ernsthaft geil, die werden ja jetzt weiter neue produzieren, wenn sie mal einen heute produzieren, der so in den 60ern spielt.
Boah, ja, okay. Ja, so rum, das könnte aber dann ein guter Film werden.
Ja,
das,
was richtig.
Ich meinte, das wäre ja völliger Trash wahrscheinlich.
Genau, aber wenn
ja,
du die ganzen,
recht,
diese ganzen Krankheiten da aus der damaligen Zeit ausmerzt, dann könnt ihr, glaube ich.
Ich muss auch ehrlich sagen, das würde mich mehr reizen, als jetzt noch mal einen aktuellen Bond zu sehen.
Ja, mich auch. Weil du hast immer diese, also, das ist dann zu technologisch und so.
Ja.
Und wenn du dann irgendwas hast mit Hacking und Smartphones und so, nee, mach mal wieder so ganz oldschool.
Ja.
Mal wieder, wo du mit so einem Abhörding im Busch sitzt und guckst, was der andere sagt.
So. Boah, wenn das die richtigen Leute machen, ne? Ich weiß nicht, war das in der vorletzten Folge, hat doch Alper auch gesagt, dass Christopher Nolan auch ein, oder was, Christopher Nolan Bond machen will? Nee, wer war das nochmal? Doch, war doch Nolan, ne?
Ich glaube, aber das wird ja nicht
oder
passieren,
ich glaube ich. Ist egal, völlig egal. Aber ja, würde mich mal interessieren, das Franchise nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen, andere Filmemacher, die dann eine neue Perspektive irgendwie reinbringen. Das wäre schon stark, wäre schon cool.
Ja, und du bist dann auch nicht so gefangen, dass du immer noch krasser und noch abgespacer werden
richtig
musst. Weil ich glaube, gerade so die Zeit mit Pierce Brosnan, ich glaube, da wurde auch schon ein bisschen, das wurde schon etwas weird teilweise. Aber ich lasse mich überraschen.
Ja. Ich denke gerade so direkt an Batman, weißt du, was ich meine? Du hast ja Batman jetzt auch auf so viele Arten und Weisen irgendwie interpretiert gesehen, ne? Ob es jetzt Tim Burton war oder ob es jetzt Christopher Nolan war oder jetzt, wie heißt er nochmal, der den neuen
Pattinson
gemacht hat? Was?
Robert Pattinson, oder?
Ja, gut, der spielt ihn, aber ich weiß gerade nicht mehr, wer den Film
gemacht hat. Ach so, du meinst den Regisseur.
Den Regisseur, genau. Also, dass du so verschiedene Wege gehen kannst, wie du denselben Charakter interpretieren kannst. Und so einen total düsteren Bond wäre mal geil. Oder so ein Film-Noir-Bond wäre mal geil.
Ja, ich meine, ne, also die haben das ja schon immer so gemacht, dass es ein Produkt seiner Zeit ist. Also das, was gerade so zu der Zeit vielleicht Stil, Mode und auch Thema war, das wurde ja da so reingepackt. So viel Kalter Krieg oder so auch. Und dann wäre so ein Rückblick mal was ganz anderes. Also wenn du in einer anderen Zeit bist. Aber ich meine, der Retro-Trend ist ja auch da. Also why not?
Genau, weil wenn ich jetzt No Time to Die oder sowas mir einen Trailer angucke, erklär mir mal den Unterschied zu einem Mission Impossible.
Also ja, genau.
Es sind natürlich die Elemente noch immer noch da, ne, aus dieser Reihe, aber die rücken so in den Hintergrund, weil es halt einfach wie ein normaler Actionfilm aussieht. Es ist halt nichts Besonderes mehr dran. Das finde ich ein bisschen schade, deswegen hat mich die Reihe auch so verloren.
Ja, aber
Casino Royale fand ich geil, aber
Weil Daniel Craig ja auch eher so ein Mission Impossible Darsteller war. Also der hat das nicht so mit so einer Lässigkeit gespielt, so Sean Connery hat immer so ein verschmitztes Grinsen im Gesicht und für den ist alles immer ganz locker und so. Also manchmal auch zu locker, dass du dir denkst, so ja, das ist jetzt natürlich etwas lächerlich, der Situation nicht angemessen. Aber Daniel Craig ist immer sehr ernst und auch teilweise dann gezeichnet und so. Und das ist dann natürlich eher in die Richtung Actionfilme, Mission Impossible, sowas.
Ja, ja, ja. Ja, mal sehen, wo die Reise hingeht. Vielleicht ist ja der neue Hauptdarsteller dann vielleicht auch eine Richtung, die schon reicht, um das Ganze nochmal in eine andere Richtung zu drehen. Wir werden sehen.
Ich glaube schon.
Bin gespannt.
Ja, was hast du denn geguckt?
Ja, Timon, ich habe dir eine ganze Liste an Filmen geschickt, bevor wir angefangen haben, weil ich ehrlich bin, ich habe in der letzten Woche nicht viel geschafft, weil ich gerade viel an großen Dingen arbeite.
Mhm.
Ich habe aber davor extrem viel geschaut. Und ich muss ehrlich sagen, von den Dingen, die ich geschaut habe, kann ich dir jetzt nicht wirklich irgendwas sagen, wo ich sage, boah, das hat mir jetzt krass irgendwie mich irgendwie geprägt. Das war cool, war teilweise mittelmäßig. Und deswegen habe ich gesagt, ich gebe dir eine Liste ohne Wertung. Und du suchst jetzt einfach mal aus, welchen Film ich jetzt dir vorstelle.
Beziehungsweise der letzte Punkt sind ja mehrere Sachen eigentlich, ne?
Genau, sind drei ganz kleine Dinger.
Ich nehme, weil ich da immer schon was von hören wollte und der bei mir, glaube ich, sogar im Regal steht, ich nehme Argo. weil der hat 3 Oscars gewonnen und ich höre immer, dass den eigentlich keiner so richtig mag. Also alle sagen immer, ist ein guter Film, aber das war's dann auch.
Ja, das sag ich aber nicht. Da brauchst du keine Sorgen, Mann. Also ich sag nicht, dass Argo ein guter Film ist, weil das kann ich dir schon mal mitgeben. Ja, also folgende Situation. Argo ist aus dem Jahr 2012, ist von Ben Affleck gedreht und auch in der Hauptrolle Ben Affleck. Also so quasi wieder so ein wie heißt der nochmal von Passion Christi hier? Mel Gibson-Ding. Also,
aber nicht das Drehbuch hat er gemacht, immerhin.
Ja, immerhin hat er nicht das Drehbuch gemacht. Aber es hat immer so einen miesen Beigeschmack, wenn dann so der Hauptdarsteller auch der Produzent von dem Film ist. Fühlt sich dann in manchen Situationen ein bisschen weird
an. Ja, Throwback aber, oder Shoutout an Tarantino, der sich einfach selber für eine Rolle gecastet hat, wo er das N-Wort droppen muss. Weil er dachte, ja Mann, also wer könnte das besser als ich?
Ja, Tarantino ist nochmal eine ganz andere Richtung. Aber ja, in dem Film geht's darum, es basiert auf einer wahren Geschichte tatsächlich. Und zwar Ende der 70er Jahre gab's eine Geiselnahme im Iran, wo dann Amerikaner aus der Botschaft irgendwie gefangen genommen wurden von Terroristen. Und die haben die da nicht rausgekriegt. Und die Regierung war halt schon so weit und hat gesagt, boah, komm, lassen wir was. Wir kriegen die da eh nicht raus, scheiß drauf. Und dann gibt's halt einen Typen, der von Ben Affleck gespielt wird, der eigentlich dafür da ist, Leute aus so einem Szenario zu befreien. Also der ist quasi Spezialagent für sowas und der ist darauf ausgerichtet, Geiseln zu befreien.
Aber das ist, ganz kurz, das ist eine wahre Geschichte, ne? Also das ist wirklich.
Genau, basiert auf einer wahren Begebenheit.
Okay, ja.
Nur das. Und, genau. Und ja, der kommt dann irgendwie im Laufe des Films auf die Idee, nachdem alle Ideen irgendwie nicht funktioniert haben, kommt er auf eine sehr komische Idee. Und zwar hat er gesagt, lasst uns doch einfach den Iran als Drehort nutzen für einen fiktiven Film, den wir uns ausdenken. Also wir behaupten, wir würden einen Hollywood-Film in Iran, im Iran drehen wollen. Und die Geiseln, die wir befreien, das sind Schauspieler. Und wir verkleiden die, geben ihnen neue Identitäten etc. Und in dem Film geht's dann im Prinzip darum, dass dieser fiktive Film Argo im Prinzip erfunden wird. Und dann versuchen die auf die Art und Weise da aus dieser Krisensituation wieder zu befreien. Und das ist wohl auch wirklich passiert.
Holy shit. Okay, also ganz abgefuckte Story.
Sehr abgefuckte Story, aber auf eine Art und Weise inszeniert, wo ich sag, das also wirklich zum Schnarchen. Also todlangweilig. Okay. Der Film hat von mir eine 5 gekriegt. Also pures Mittelmaß. Kann aber auch daran liegen, dass ich Ben Affleck wirklich überhaupt nicht mag.
Ja.
Der Kamera. Ja. Also ich weiß auch nicht. Das hatten wir ja bei Good Will Hunting war ja auch schon mit dabei. Da war aber nur eine Nebenrolle. Da mochte ich ihn schon nicht. Ich mochte ihn nicht als Batman. Und jedes Mal, wenn ich den sehe, weiß ich nicht. Also, ich habe jetzt keinen Hass gegen den Mann, aber er ist so unsympathisch irgendwie vor der Kamera. Er spielt halt immer so diesen super coolen, oh, ich weiß auch nicht, ich habe immer so diesen selben Blick drauf, weißt du? Und das funktioniert in dem Film halt überhaupt nicht. So, also, hätten sie einen anderen Hauptdarsteller gehabt, wäre das vielleicht ein bisschen charismatischer gewesen. Aber als in allem zerfließt der Film in so nichtigen Situationen und Gesprächen. Und ich war echt froh, dass ich den hinter mir hatte. Den musste ich nämlich für mein Oscar-Badge gucken.
Ah, okay. Ach, scheiße.
Weil ich glaube, hat er nicht sogar den, der hat doch Best Picture sogar
ja,
gewonnen.
Ja, ich habe nämlich gerade geguckt.
Jahr.
Genau, 2013, bester Film ist er geworden. Und es waren auch noch nominiert unter anderem Django Unchained, Life of Pi, Le Miserable. Also weiß nicht, ob das jetzt der Beste war.
Also ich glaube auch nicht. Also das ist halt wieder, fühlt man durch und durch, dass der Film in Amerika so ein Ding war und bei den Oscars, weil es halt eine Geschichte über einen amerikanischen Helden ist. Weißt du, das ist genau wieder dieses Thema, dass er heute vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund rückt bei den Oscars, weil alles sehr viel internationaler geworden ist, Gott sei Dank. Mhm. Aber damals war es ja noch so ein das ist eine Geschichte, die müssen wir ganz dramatisch und überemotional erzählen und ihn also als Helden präsentieren. Ich meine, das ist super, dass das geklappt hat und die da irgendwie diese Geschichte da irgendwie inszenieren konnten und weiß der Geier was, ne? Weil das war halt auch ein harter Weg dahin, dass sie es überhaupt machen durften. Der musste da auch vor den ganzen Ämtern und so weiter kämpfen, dass er das wirklich machen darf, weil die alle gesagt haben, du spinnst doch. Mhm. Und dass das überhaupt zustande gekommen ist, ist halt schon eine Sache für sich. Aber der Film ist, kannst du dir wirklich schenken.
Oh,
es ist, die Idee klingt viel cooler, als der Film am Ende ist, leider.
Oh, nein.
Das ist, ja, war absolut nicht meins. War überhaupt nicht meins. Das Oh, aber geil, dass du dir ausgerechnet den Film jetzt ausgesucht hast von der Liste.
Nein, mich hat das immer interessiert. Also ich habe immer mir gedacht, boah, den musst du ja eigentlich gucken, aber irgendwie, der ist Best Picture, aber ich kenne kaum einen, der den irgendwie groß guckt oder gut findet oder so. Und ja gut, da weiß ich jetzt
Bescheid. Ich glaube, das ist auch bisher, also ich habe natürlich noch nicht alle Best Pictures gesehen, aber ich glaube, von allen Oscar Best Picture Filmen ist das der, den ich am schlechtesten bewertet habe bisher.
Ja,
okay. Ja, was soll ich sagen?
Nee, ist ja völlig okay. Also
tut mir leid. Man muss mich ja auch immer entschuldigen. Ne? Gibt bestimmt Leute, die den Film richtig feiern, aber ich glaube nicht in Deutschland. Also außerhalb von Amerika bist du, glaube ich, so, ist nett gewesen. So. Das weiß ich auch nicht.
Na gut. Ja, soll ich mit Blick auf die Uhr einfach noch eins von deiner Liste
nehmen? Ja, hau noch mal einen raus. Ich, wie gesagt, viel mehr kann ich über den Film auch nicht erzählen. Ne? Also du hattest zwar einen Bryan Cranston und John Goodman mit dabei, aber die waren auch völlig verschenkt irgendwie. Die sind völlig untergegangen in der ganzen Geschichte da irgendwie. Ich weiß ja auch nicht.
Ja, komm, schade. Dann nehme ich Dallas Buyers Club noch. Den hast du auch hier auf deiner Liste.
Dallas Buyers Club,
okay. Da würde ich gerne auch mal hören, was du davon hältst. Weil den habe ich nämlich auch geguckt und schon bewertet.
Okay, auch ein Oscar-Film für meine Oscar-Badges, den ich geguckt hatte.
Ja, du sammelst aber auch gerade, ne?
Ja, ich habe jetzt, wie viele habe ich jetzt? Ich habe mein Profil gerade nie offen. Sekunde.
Wo ist denn hier dein?
Nee, ich hab's sofort, das lädt gerade. So, ich habe 2020 erledigt, 2015 erledigt, 2014 erledigt und 2010 erledigt.
Krass!
Und 2011 fehlt mir noch einer, glaube ich. Dann habe ich den auch. Ich mag sowas. Ich mag
dieses so
Gamification. Weil, oder guckst du dann nämlich auch mal Filme wie Dallas Buyers Club. Ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Kann ich euch auch einmal abholen. Spielt in den 80ern, handelt von einem, wie soll man das nennen? Redneck, Hillbilly. Also so einen typischen amerikanischen Assi im Prinzip.
Ja, Rodeo, Cowboy-Hut, so.
Genau, so ein super unsympathischer Kerl, total homophob und ist gegen Menschen, die er nicht kennt und womit er sich nicht auskennt, gespielt von Matthew McConaughey. Und du hast jetzt halt einen homophoben Typen, einen Redneck, wie heißen die nochmal, die nicht Demokraten, sondern die
Republikaner.
Anderen. Republikaner, genau, der plötzlich in den 80er Jahren AIDS bekommt. So, das ist die Situation. Er selber ist total, damals war ja AIDS wirklich noch so eine Krankheit, die der homosexuellen oder der homosexuellen Szene zugeordnet wurde. Ne? Das kam ja nur von denen und wie auch immer, was natürlich irgendwann widerlegt wurde, dass er über Blut übertragen wurde. Und der ist natürlich dann erstmal so total anti und rutscht dann aber immer mehr in diese Szene rein, dass er sich dann mit queeren Leuten auseinandersetzt, in so Treffen geht, wo er sich mit so Leuten unterhält, die auch AIDS haben, und entwickelt einerseits über den Film immer mehr Sympathien für diese Leute, ja, und trennt sich von dieser ganzen homophoben Gang, in der er da vorher war, diese Leute, die dann in der Bar über schwule Leute dann im Prinzip herziehen und sowas und die beleidigen und was auch immer. Und gleichermaßen erzählt der Film auch die Geschichte, wie er versucht, an Medikamente zu kommen. Denn in den 80ern war es natürlich, da dass er gerade ausgebrochen ist, gar nicht mal so einfach, an Medikamente zu kommen, um dieses HIV-Virus so weit einzudämmen, dass man, ne, das weggeht es nicht, aber dass halt AIDS nicht ausbricht und man davon nicht stirbt. Und er findet raus, dass es in dem Gesundheitssystem einige Probleme gibt, überhaupt an so Mittel zu kommen. Und ein Mittel ist sehr im Vordergrund, was durchaus schädlich ist, also was die Leute auch so ein Stück weit kaputt macht. Und in der Recherche findet er raus, dass er in Mexiko bei so, ich weiß nicht, was waren das für Doktoren? Das waren so Untergrunddoktoren, die da irgendwie so im Schatten handeln und so weiter. Die haben viel rumexperimentiert mit anderen Mitteln, die sehr, sehr gut angeschlagen sind. Und er fängt dann an, diese Mittel über die Grenze zu schmuggeln und diesen Dallas Buyers Club im Prinzip zu gründen, wo dann Leute mit AIDS hinkommen können und für ein monatliches Budget alle Medikamente bekommen, die sie benötigen, um zu überleben.
Genau, also das Prinzip ist, glaube ich, der darf die nicht verkaufen. Und deshalb gründet er diesen Dallas Buyers Club, wo du als Mitglied für einen monatlichen Betrag kostenlos diese Medikamente bekommst. Und so versucht er dann, das System irgendwie auszutricksen und diesen Menschen dann zu helfen, dass sie nicht sterben, ne?
Genau, genau. Und das macht er zusammen mit, gespielt von Jared Leto, einer Transperson eigentlich, ne? Ich glaube, ja. Identitär ist es, glaube ich, eine Frau im Körper eines Mannes. Und ja, das ist im Prinzip so der Aufhänger des Ganzen. Und am Anfang des Films dachte ich noch so, boah, Gottes Willen, was erwartet mich jetzt? Ne? Wenn du Matthew McConaughey siehst, der spielt dieses Arschloch so großartig. Das ist wirklich heftig. Aber da geht so viel Herz mit rein in diesen Film, ne? Weil du halt erst mit diesen ganzen Klischees, die dann damals gegen Schwule herrschten, ne, und AIDS und gerade diese Redneck-Texas-Leute, die dann da wirklich komplett gegen sind, und du dann merkst, okay, du hast so eine Person, die komplett anti ist, die aber im Laufe des Films merkt, wie menschlich das einfach ist, mhm, und dass man halt lieben kann, wie man will, etc. Also auch tolle Botschaft mit dabei. Er braucht eine Weile, bis er das hat. Aber gerade das macht den Film für mich so besonders, dass du halt nicht so eine Disney-Magie hast, wo dann jemand, der plötzlich voll hasserfüllt war, plötzlich alle liebt und so, sondern der Fortschritt dieser Charaktere, die sich da bilden, ist sehr, sehr cool dargestellt. Und ich mochte den Film tatsächlich sehr. Also, das heißt sehr, ich habe ihm jetzt eine 7 gegeben.
Okay.
Weil da jetzt Filme, ja, die Geschichte war schön. War eine tolle Geschichte, toll erzählt, tolle Darsteller. Filmisch gesehen, ne, haben wir natürlich schon viel Besseres hier gesehen, muss man einfach sagen. Aber auf jeden Fall ein Film, den man empfehlen kann, wenn man auf so Biopics steht. Ist übrigens auch eine wahre Geschichte, wobei hatten wir jetzt, glaube ich, dreimal erwähnt, ne? Nee, bei Argo hatten wir es gerade dreimal erwähnt. Ja. Das ist auch eine wahre Geschichte, also ist auch wirklich passiert. Und ja.
Ja, ich habe dem eine 8 gegeben. Ich fand gerade Sean Connery.
ja, falscher Film. Als er die Alte da flachgelegt hat. Mit seinem echten Martin.
Ich bin immer noch da. Ich fand das nur so toll. Nee. Matthew McConaughey ist ja vom Namen her, ist ja nicht weit weg. Das sehr, sehr geil gemacht. Finde ich auch sehr verdient den Oscar. Hat sich da auch richtig runtergemagert, dass er halt auch wirklich aussieht, als hätte er AIDS und so.
Ja, und ist brutal.
Ohne das jetzt irgendwie blöd zu meinen, ich finde, der ist von einer Figurenentwicklung ein bisschen wie Schindlers Liste, weil der am Anfang ja auch sagt so, okay, ich habe jetzt dieses Problem, ich möchte hier auch dann einfach Kohle verdienen, so, und dann entwickelt er diese emotionale Beziehung auch zu diesen Menschen und merkt so, okay, ich kann denen ja auch helfen, weil das halt Menschen sind und so, und am Ende bedeuten die ihm halt auch viel, und
genau, ja,
es ist zumindest von der Figurenentwicklung ein bisschen ähnlich.
Stimmt, es ist ein guter Vergleich tatsächlich. Also es wirkt erstmal sehr an den Haaren herbeigezogen, aber ja, tatsächlich. Also du hast wirklich auch erst jemanden, der, das ist ja bei Schindlers Liste auch, der dann halt Teil der Gegenbewegung ist und der dann versucht, da Kapital rauszuschlagen, um dann zu merken, dass es halt menschliche Werte gibt, die man da auch unterstützen kann.
Ja. Ja, und ich finde das auch schön. Also der kam zwar erst 2013 raus, aber ich glaube, gegen so Stigmata von AIDS und so ist das auch immer noch sinnvoll. Und
gerade in Amerika, ey. Ja, wenn du dir so Republikaner-Dokus ansiehst oder sowas, wo dann da immer noch gegen Transpersonen gehetzt wird oder gegen Schwule oder wie auch immer. Das ist so, also in meiner Welt so weit weg, dass man Menschen allein dafür nur hassen kann. Aber es gibt immer noch Menschen, die nicht gebacken kriegen.
Ja, dass man da überhaupt so viel Energie reinsteckt, das verstehe ich halt nicht.
Ja, aber ist Bullshit, einfach nur Bullshit, aber gut. Das dazu, der ist Bayerns Club.
Schön, das hat mich doch gefreut, dass er dir auch gefallen hat.
Ja, ich bin auch überrascht gewesen nach der ersten Hälfte, war ich so, oh, Weil es halt echt, man muss sagen, die erste Hälfte ist echt anstrengend, weil du wirklich jemanden siehst, der aktiv homophob gegenüber anderen Menschen handelt.
Ja, aber also, das ist, glaube ich, die Fallhöhe. Also dieses, du musst ihn ja so aufbauen, damit diese Entwicklung dann, also das ist ja quasi eine forcierte Entwicklung, aber richtig, er reagiert dann irgendwie vernünftig auf die äußeren
Umstände. Deswegen, also ist schon ein harter Tobak am Anfang, aber wie gesagt, ein bisschen Happy End darf dann auch kommen, Gott sei Dank.
Ja, gut, dann würde ich sagen, haben wir das auch wieder abgehakt, du hast 2 Badges mehr bekommen.
Und, ja, schön.
Wir kommen mal zu unserer allseits beliebten Kategorie.
Sekunde.
Ja.
Der 42er der Woche.
Wir haben euch wieder gefragt auf Instagram, durftet ihr wieder eine Frage beantworten. Und zwar hatten wir letzte Mal das große Special, von welchem Film sollte es ein Muppet-Remake geben? Und Marcel hat sich die Kommentare noch nicht angeguckt.
Du hast nicht kaputt gelacht vorhin. Ich habe es noch nicht gemacht und ich bin sehr gespannt. Möchtest du mal anfangen und ich suche mir parallel einen zweiten raus?
Ja, ich kann einfach mal schreiben, hier Säbelzahnkaninchen hat geschrieben, ich würde mit den Muppets einfach die gesamte Shrek-Reihe neu verfilmen.
Oh, das ist auch so naheliegend eigentlich, oder? Also, ja. Es ist so naheliegend großartig, ey. Es ist, Ich überlege aber gerade, würdest du dann die Charakter, also dass sich die Muppets als Esel oder so verkleiden?
Nee, also du hast doch diesen Hund zum Beispiel, der kann ja dann den Esel spielen oder so.
Der Hund kann den Esel spielen,
ja, okay. Ich weiß nicht.
Das ist alles klar.
Oder Kermit dann halt Schreck, also dass es halt so ein bisschen nachvollziehbar ist und so. Miss Piggy, Fiona, man sieht das.
Okay, dann gucken wir mal. Sharp Sishin heißt er oder sie, glaube ich, kann es nicht erkennen. Welcome to my TED Talk. Warum Muppets die Hunger Games darstellen sollten. Beide haben starke, bissige weibliche Hauptrollen, wobei Miss Piggy auch als Effie gut passen würde, aber das natürlich unter ihrer Würde. Kermit ist Peter, da beide etwas treu doof für ihre wahre Liebe sind, aber doch ganz gut in dem, was sie machen. Konstantin, ich kenne die ganzen Charaktere aus Hunger Games gar nicht, fällt mir gerade. Aber alle Hunger Games Fans, die werden sich jetzt wahrscheinlich freuen. Konstantin in Alt ist gut, ist geeignet als President Snow. Okay, das ist ein Muppet. Konstantin, wer ist denn Konstantin? Komme ich nicht drauf, keine Ahnung. President Snow, da sie beide durch und durch böse sind, dass er aussieht wie Peter, macht nichts, sind ja beide blond im Original. Gail kann weiterhin von Liam Hemsworth gespielt werden. da er auch im Outer Muppet Cinematic Universe, boah, wir haben wirklich hier jemanden absolut, stark. Also das ist der Moment, time to shine hier. Da er auch im Outer Muppet Cinematic Universe ein Love Rival von Kermit ist. In Klammern, googelt's ruhig mal. Ja. Waldorf und Stettler, so heißen die alten Herren, die uns letztes Mal nicht eingefallen sind, sind in ihrer Judging-Art perfekte Kapitolbewohner, während Sergeant Floyd Pepper Sinner ist. Droop ist Hey Mitch und so weiter. Danke für eure Aufmerksamkeit. Boah, das ist ja richtig, da kannst du ja schon ein Drehbuch hier fast draus machen, was du da rausgehauen hast.
Ja, echt, ey. Stark, pitchen wir direkt. Wenn wir mal einen treffen von irgendeinem Studio. Dann haben wir es direkt.
Großartig. Ja, könnte das nächste Prequel werden, ne? So Alternativuniversum könnte mal funktionieren. Warum nicht?
Evelyn, auch fand ich geil. Ganz wichtig wäre ein Ballermann 6 Muppet Remake. Ich glaube, ich muss nicht erklären, warum.
Ballermann 6 als Muppet. Wer spielt dann Tom Gerhardt?
Ja, ich sehe gerade hier, also es gibt so ein Bild von den Muppets, wo die so am Strand stehen. Das sieht schon alles sehr nach Ballermann 6 aus. Also da kann man mitarbeiten, würde ich sagen.
Hey, Muppets auf dem Ballermann, ey. Ja. Ah, ja, ja, ja. Ah, ja.
Ballermann, ich kenne die leider alle nicht. Irgendwie so ein lilaner und so ein blauer.
Ja, das ist halt die Band, die du auf dem Foto, die, boah, ich vergesse immer, wie die Band heißt. Aber
ich muss mir mal so ein
Muppets, Dr. Goldzahn rechts und so.
Muppets Lore Video angucken, dass ich die mal alle kenne.
Ja, da geht wahrscheinlich 4 Stunden oder sowas. Kein Problem. Tarik schreibt, ein Muppets Remake zu Inglourious Basterds wäre meiner Meinung nach perfekt. Meine Besetzung wäre hiermit Kermit als Hans Landa, Miss Piggy als Bridget von Hammersmark, ja. Gonzo als Aldo Rain, Waldorf und Stettler als Hitler und Goebbels und natürlich Scooter als Frederick Zoller. Til Schweigers Rolle wäre die einzige, die gleich bleibt. Sonst fände ich Pulp Fiction doch gut. Allein für das Zitat, does Kermit look like a bitch?
Stark.
Oder dafür, dass Miss Piggy fast an Heroin stirbt. Ja, das auf jeden Fall. Kommt aber auch wirklich auf Klamotten hier schon wieder. Sehr gut, sehr, sehr gut.
Ach ja. Hier, Hanna Fjung hat geschrieben, 7. Kermit als David Mills, Miss Piggy als Tracy Mills, Gonzo als William Somerset, Scooter als John Doe, Amy, Sue, Stedler, Waldorf, Fozzie Bear, Jolanda sind die Opfer.
Boah, das sind so viele Namen, ne? Da habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Aber ist ja auch offensichtlich, dass sie die ganzen Namen dann auch droppen. Oh, Junge.
Sehe ich auch, würde ich auch fühlen. Also auch die einzelnen Opfer dann nach den Sünden. Sehe ich gut.
Findus die Socke schreibt, wie wär's mit Manta Manta 2? Schlimmer als das Original kann's ja nicht
stimmt,
werden.
Stimmt.
Ja, das ist wahr. Das wird das auf jeden Fall sehr aufwerten, wenn dann irgendwelche Puppen da sind, die in den Stiefel pissen und zum 12. Mal irgendwie, ich weiß auch nicht.
Jakob hat geschrieben, The Muppets Saw. Ein Saw-Remake mit den Muppets wäre unglaublich. Kermit mit Piggy, Gonzo und den Rest in tödlichen Fallen zu sehen, die sich Waldorf und Stettler ausgedacht haben, um der Muppet-Show ein Ende zu bereiten, würde ich fühlen.
Boah, ja, das wäre so großartig.
Das wird, glaube ich, so gut funktionieren, ne?
Ich, aber, ey, das ist also no joke. Das wäre, glaube ich, wirklich richtig witzig.
Oh, ich glaube, jeder Film ist mit den Muppets besser.
Kennst du Don't Hug Me, I'm Scared?
Nee.
Auf YouTube diese, auch mit so Puppen. die aber voll ins widerlich Brutale gehen und so Gore-Elemente mit drin haben.
Nee.
Musst du dir mal reinziehen. Das mit den Muppets und Saw, Alter, da würde ich mich sehr drauf schmeißen.
Oh. Crazy.
Dann haben wir noch Kesbra, ja. Aus offensichtlichen Gründen wäre Dune wahrscheinlich deutlich besser mit Muppets. Als Serie hätte ich gerne ein How I Met Your Mother Remake mit den Muppets und Jason Segel in seiner Rolle als Marshall.
Ja, finde ich auch. Ich finde immer, ein Mensch muss auch drin sein.
Ja, ist ja auch immer bei den Muppets.
Ja, genau.
Genau, aber ich glaube, ich fände es ein bisschen weird, wenn Jason Segel dann mit irgendeiner, keine Ahnung, der hat ja seine Lilly in der Serie. Ich weiß nicht, wenn Lilly eine Muppet wäre, wäre ein bisschen unangenehm, oder?
Nee, das gehört Muppet dann dazu.
Drum machen würde.
Übrigens hier, Leon schreibt auch, ist zwar kein Film, aber Game of Thrones wäre echt interessant. Ja, alle Muppets und Peter Dinklage. Bitte.
Oh, Junge. Ja, also wie ihr hört, ist da eine Menge Potenzial drin. Und es ist auch, ich glaube, ihr hättet jeden Film schreiben können. Es wird einfach besser, wenn die Muppets dabei sind.
Ja, ich glaube auch.
Ist halt einfach so.
Oh, ist das geil. Vor allen Dingen, wenn man danach googelt, man findet auch zu jedem Film was mit Muppets. Warte mal. Guck mal, ich habe Game of Thrones Muppets gesucht und das kam.
Was?
Das sieht sehr echt aus.
Also ist auf. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Sketch gewesen oder so. Kann ich mir vielleicht so Sesamstraßen-Sketch oder die. Man muss sagen, ich habe letztens mal in die Sesamstraße wieder reingeguckt, ne? Einfach aus Interesse, weil ich so, ich glaube von Olli Schulz, der war da zu Gast, hat da irgendein Lied gesungen. Und ich habe da mal reingeguckt und die Sesamstraße, holy shit, das ist so großartig produziert mittlerweile.
Immer noch?
Ne? Ja, also deutlich noch mal 10.000 Mal besser als aus unserer Zeit quasi.
Okay.
Also die Sesamstraße ist schon eine Institution. Das ist schon heftig, was die da auf die. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass sie, weil das sieht auch mir eher nach Sesamstraße aus, ne? Ist das hier nicht grob?
Ja, also es gibt einen Wikipedia-Artikel bei Muppets Wiki, irgendwie Sesame Street, bla bla bla, Game of Chairs in Season 45, Episode 4522.
Ja, dann haben die tatsächlich in der Sesamstraße Game of Thrones parodiert mit Cersei und
ja.
Wie heißt der nochmal? Peter Dinklage?
Tyrion.
Ist egal. Tyrion, genau. Abgefahren. Ja, ich lieb das. Wirklich. Also, Puppenspiel kann es nicht genug geben, aus
eigentlich,
meiner Sicht.
Das müssten wir, dieses Foto, das erste von den Game of Thrones Muppets, das müssen wir eigentlich in die Story mal hochladen. Weil das sieht so weird aus, dass Peter Dinklage seiner Muppets-Peter Dinklage-Figur ins Gesicht guckt.
Ja, kannst du da reinposten. Würde ich nur warten, bis die Folge online ist.
Ja, aber wenn die Folge online geht, müssen wir das mal dann teilen über unseren 42-Account.
Ja, stark. Ja, 42 Podcast ist der Instagram-Account. Da könnt ihr gerne mal reinfolgen. Und wir haben natürlich auch wieder einen neuen 42er für euch mitgebracht, ja, den wir dann nächste Woche besprechen. Allerdings wird's diesmal ein bisschen ausgefallener wieder, weil ihr dürft diesmal sprechen, anstatt zu schreiben. Denn wir wollen nächste Woche endlich mal wieder Plot-Twist spielen, meine Damen und Herren. Das Spiel, wo ihr uns Sprachnotizen schickt, indem ihr einen Film unnötig kompliziert erklärt und wir raten müssen oder beziehungsweise ihr natürlich als ZuhörerInnen auch mitraten könnt.
Yes.
Möchtest du einmal kurz ein paar Randfacts nennen, Timon?
Randfacts? Was denn für Randfacts?
Ja, sowas wie sollte nicht zu kompliziert sein und auch nicht zu einfach und vielleicht Filme nehmen. Ja, dann sag ich es jetzt einfach.
Genau.
Und Filme nehmen, die man kennen sollte. Also nichts super Unbekanntes natürlich.
Genau, macht gerne zwei Sprachnachrichten. Einmal, wo ihr den Film erklärt, auch nicht zu lang. Also wir wollen jetzt hier nicht 3 Minuten, ne? Das wäre ein bisschen blöd.
Ich glaube, du kannst auch nur 1 Minute maximal bei Instagram, wenn mich nicht alles täuscht.
Sehr gut. Und dann eine zweite Sprachnachricht, wo ihr den Titel des Films einmal nennt als Auflösung, dass wir auch hören können, ob wir richtig oder falsch geraten haben. Und dann mit etwas Glück kommt er vielleicht in die nächste Folge und dann raten wir, was ihr uns da erzählt. Also wie gesagt, nehmt nicht den ungarischen Schwarz-Weiß-Indie-Arthouse-Film von 1932, sondern nehmt vielleicht.
Wobei, mittlerweile können wir sowas doch auch erraten.
Ja.
Mittlerweile sind wir schon ganz gut dabei.
Nicht so ganz, aber
ja.
Wir arbeiten dran.
Wir freuen uns sehr auf eure Sachen, die ihr uns hier schickt. Und ich hoffe, dass er technisch auch wieder gut funktioniert. Wir haben da mal ab und zu so ein paar Problemchen gehabt, ne, weil Instagram da ein bisschen. Der ist jetzt nicht auf sowas ausgelegt, die ganze Situation. Aber wenn er eine andere Idee hat, wie wir das Spiel umsetzen können, dann teilt uns mit.
Yes.
Genau.
Super. Ja,
so.
Wir sind gespannt und kommen jetzt zu unserer allseits beliebten Kategorie. Wir haben sie wieder. Die besten Filme aller Zeiten überhaupt, die jemals rausgekommen sind.
Auf IMDb.
Auf IMDb, vielen Dank.
Ja.
Und wir sind bei der Top 250 Liste mittlerweile angekommen bei Platz 113. Oben aus dem Jahr 2009 von Pete Doctor und Bob Peterson.
113th place. Up from the year 2009. And the directors are Pete Doctor and Bob Peterson.
Yes, wir haben mal wieder einen Animationsfilm. Wir hatten ganz viele alte Filme in den vorherigen Folgen. Jetzt haben wir wieder einen relativ neuen. 2009, das ist schon richtig high-modern für uns.
Mm, ja, ist auch erst 14 Jahre her, ja, dass der Film rauskam.
Ich dachte übrigens, warte, das ist mir leider aufgefallen.
15, ne? 15 Jahre sogar mittlerweile. Oder spinne ich? Nee, rechne ich jetzt komplett falsch?
Ist richtig. Ist schon richtig, ja.
Boah.
Ist mir da übrigens beim Gucken aufgefallen. Ich dachte in meiner Erinnerung, der ist ein bisschen griffiger noch animiert. Also man
sieht, ja, oder? Ich genau dasselbe habe ich auch gedacht. Dass er einfach schöner aussieht, hübscher aussieht, ne?
Ja, also man merkt, dass er von 2009 ist und nicht von 2019 oder so.
Ja, aber bevor wir jetzt reinstarten, wird niemand kennen den Film.
Nee.
Lies doch mal vor, worum es geht.
Ist ein Geheimtipp, muss man sagen.
Ja.
Der hat einfach 1,1 Millionen Bewertungen. Also,
das ist krass, ja.
In dem Umfeld mit Abstand der mit den meisten Bewertungen auf unserer Liste.
Und dann trotzdem eine 8,3. Das muss man auch mal schaffen mit so vielen Bewertungen.
Ja. Der 87 Jahre alte Carl Fredrickson reist mit seinem an Luftballon hängenden Haus zu den Paradiesfällen in Begleitung eines von ihm unbemerkten jungen blinden Passagiers.
Die Paradiesfälle.
Ja, ich glaube, die sind
Sagen wir mal Südamerika. Ich glaube, das ist ein bisschen griffiger als die Paradiesfälle.
Ja, es sind diese besonderen Wasserfälle, die er immer als Bild so hatte, wo er unbedingt hin wollte mit seiner Frau. Und da beschließt er jetzt hinzufliegen. Und ich glaube, das ist inspiriert von den Angel Falls. Ich weiß nicht, wenn du mal googelst, das ist, glaube ich, der größte Wasserfall der Welt. Und das sieht
Angel Falls.
Okay, es ist basically, ja, wenn man sich das Foto anguckt, ist es genau das
eigentlich. Ja, es ist basically genau das, was im Film zu sehen ist.
Genau, ja.
Das stimmt, ja.
Also, davon sehr inspiriert. Und ja, also es geht am Anfang ja darum, alles in seiner Nachbarschaft verändert sich, alles wurde aufgekauft, wird abgerissen, da werden große Neubaukomplexe gebaut, nur er wollte sein Haus nicht verkaufen. Aber dann sagt er, okay, meiner toten Frau habe ich es immer versprochen, wir werden da mal hin und sie ist nicht mehr da, aber ich werde für sie den Wunsch erfüllen. Die waren immer Abenteurer, die beiden. Und dann fliegt er los, weil er aber Ballonverkäufer war und jetzt offensichtlich an der Quelle sitzt, 37 Milliarden Ballons einfach so in einer Nacht aufzupusten.
Ja.
Und ich muss sagen, ganz am Anfang, ich hatte den Film ja schon mal gesehen, natürlich.
Ja.
Aber diese erste 10, 15 Minuten Montage mit diesem Leben dieser beiden Kinder, wie sie älter werden, eine Familie gründen, alt werden, krank werden. Boah, also ich das finde ich jedes Mal so emotional schlimm, ne?
Junge, du kriegst mich nicht so einfach zum Heulen, ne? Aber der Film.
Ja.
Das ist auch nach 15 Jahren, ist mir der Film noch so gut im Kopf geblieben, genau wegen dieser Szene. Das ist unfassbar, mit was für Emotionen der Film um die Ecke mal eben kommt.
Ja.
Ne, du denkst da so, ein alter Mann und ein kleiner, dicker Junge, der in einem fliegenden Haus durch die Gegend fliegt mit Ballons oben drüber. Ist schon witzig. Und dann machst du den Film an und du erlebst einfach kompletten Zusammenbruch.
Und da merkt man auch, dass das gerechtfertigt ist. Er hat nämlich 2 Oscars gewonnen. Den für besten Animationsfilm, natürlich.
Ja.
Und beste Filmmusik. Und
ja.
Also völlig zu Recht dieses Theme, was sich da begleitet. Weil diese Montage auch, also diese, das ist ja so ein ganzes Leben, ne?
Ja.
Mit Liebe, irgendwie Verlust und so, Ängsten, Träumen. Und das innerhalb von 10 Minuten ohne Worte, nur mit Musik. Da,
ja.
Ich verstehe nicht, wie das so emotional sein kann, aber ich muss auch sagen, ey, das hat mich auch wirklich komplett bekommen, mal wieder. Und der Soundtrack ist auch bei mir in der Playlist bei Spotify und so, und trotzdem. Und du kennst es, aber und trotzdem. So.
Es ist so krass. Also, das ist halt, man muss den Film halt so sehen, dass es eigentlich ist es ein perfektes Märchen, ja. Also so ein klassisches Märchen. Du darfst natürlich jetzt nicht so viel auf irgendwelche Logik setzen. Da sind sehr viele Plotholes in dem Film, muss man einfach sagen. Fängt ja schon damit an, wo hat er die kompletten Heliumdosen her? Weißt du, oder am Anfang des Films kann er noch nicht mal den Briefkasten aufmachen, ohne irgendwie Schmerzen zu haben. Und am Ende schwingt er sich dann da an irgendwelchen Schläuchen durch die Welt.
Er ist der fitteste 87-Jährige der Welt. Also was der an Agentenleistungen da macht und an Zeppelin hochklettert und sonstige Sachen. Wirklich wild.
Ja, und auch der Antagonist, der müsste eigentlich schon lange tot sein, weil
ja, ja. Ne,
das ist halt so, der hat ihn, der 87-Jährige hat ihn in seiner Jugend gefeiert, da war er schon erwachsen. Also das ist ja unmöglich, da müsste er ja über 100 schon sein.
Ja, ich hatte nämlich gelesen, es gab irgendwie eine veränderte Story am Anfang. Also der Abenteurer, der ist da hingefahren in dieses Paradies und hat gesagt, er kommt wieder, wenn er diesen legendären Vogel findet.
Genau.
Und in der Ursprungsstory behält man irgendwie so ein bisschen seine Jugend oder lebt besser oder gesünder, wenn man diesen Vogel, glaube ich, isst oder so. Und
ach so,
das okay. war dann die Erklärung dafür, dass sie ungefähr gleich alt wirken. Das haben sie rausgeschmissen dann aus der Story.
Ein bisschen brutal gewesen.
Aber haben halt beibehalten, dass sie irgendwie gleich alt sind dann am Ende.
Ja.
Weil eigentlich müsste er irgendwie, keine Ahnung, 110, 120, irgendwie sowas sein.
Ja, das wird halt auch überhaupt nicht thematisiert im Film. Es ist halt einfach, wird als Fakt gesehen, dass sie gleich alt sind plötzlich. Aber gut. Aber wenn man all diese Dinge einfach ausblendet und sagt, okay, wir haben jetzt hier ein kleines Märchen mit wirklich tollen Charakteren, ne? Wir haben halt diesen alten Mann, wir haben den kleinen Jungen, der auch Abenteurer ist, ein kleiner Pfadfinder,
ja.
der dem alten Mann eigentlich nur hilft, weil er sein Badge irgendwie, wie heißt es nochmal auf Deutsch, Abzeichen. Abzeichen.
Ja, genau.
Genau, sich ein Abzeichen verdienen möchte. Dann kommt im späteren Verlauf halt dieser Vogel, über den wir gerade gesprochen haben, noch dazu. Und
der Hund!
Und der, Gott. Der im Deutschen noch, und da muss ich sagen, ich habe den Film jetzt auf Englisch geguckt, aber ich musste noch mal einmal auf Deutsch reingucken, weil der Hund wird einfach von Dirk Bach gesprochen.
Stimmt, ich habe ihn auch auf Englisch geguckt, stimmt, du hast recht.
Und, ach, das ist, also der Hund ist, und wie die auch diese Hunde, diese Logik dahinter, ne, animierte Hunde, die sprechen können, sind ja normalerweise so konzipiert, dass sie sich wie Menschen verhalten. In dem Film ist es aber so, was wäre, wenn ein normaler Hund aus dem echten Leben reden könnte?
Ja. Das ist der Traum eines jeden Hundebesitzers eigentlich. So ein Halsband hat er, was dann die Laute übersetzt in Sprache.
So. Ja, genau. Und es ist so, also allein da haben die auch so viel Arbeit rein investiert, wie die Hunde sich verhalten. Und ne, das ist so witzig, da wieder der Hund mit der Kochmütze reinkommt. Also, das ist so völlig bescheuert, aber das ist genau mein Humor. Und da ist so viel Herz in diesem Film. Es ist so unfassbar, wie viel Herz die über diese super einfache Story transportiert. Das ist unglaublich.
Ja. Das ist auch smart gemacht, dass also dieser Abenteurer hat ganz viele Hunde. Viele sind sehr böse, so Rottweiler und Boxer und so. Und dieser treu doofe Liebe ist natürlich auch ein Golden Retriever, weil der im echten Leben ist das natürlich auch eine absolut liebe Rasse. So. Und dann möchte er sofort dein bester Freund sein und du bist sein Herrchen und Meister. Und der guckt auch die ganze Zeit so ein bisschen debil. Aber das finde ich so süß gemacht. Und auch, also was gut klappt, ist dieser emotionale Unterbau, weil selbst so eine Figur wie der Junge, der ja eigentlich erstmal so ein bisschen lächerlich wirkt, ne, weil der ist so klein.
Voll blöd auch so ein bisschen.
Klein und rund und möchte Abenteurer sein, aber kann auch nicht viel. Aber auch der kriegt so eine emotionale Background,
ne?
Genau. Weil er halt erzählt so, ja, er möchte alle Abzeichen, weil dann hat er seine große Pfadfinder-Abschlussfeier und dann hofft er, dass sein Vater endlich kommt und der ist ja sonst nie da und so. Wo dann der alte Mann, der ja auch immer so ein harter Hund ist, schlucken muss und berührt ist. Und da brauchst du auch gar nicht viel mit Dialogen arbeiten, sondern du siehst das in seinen animierten Augen, dass das sowas mit ihm macht. Und dann macht das auch was mit dir, weil das natürlich auch sehr menschliche Aspekte sind. Und ich habe das Gefühl, du wolltest was dazu sagen?
Ja, ich beende deinen Gedanken erstmal, dann setze ich ein.
Ja, und das wird auch später dann aufgegriffen, weil er dann diesen einen Badge von diesem Opa bekommt. Also der hatte damals mit seiner Frau, als sie noch klein waren, so ein eigenes Bench, so ein Kronkorken mit so einer Sicherheitsnadel, was sie dann als Zeichen getragen haben. Und dann am Ende des Abenteuers kriegt halt der kleine Pfadfinder ebenfalls die von ihm höchste Auszeichnung, diesen Kronkorken an der Nadel. Und das ist auch so ein runder Kreis. Also du greifst das am Anfang auf, du siehst das als Element und am Ende werden so beide Figuren zusammengeführt darüber. So.
Ja, und es ist nicht nur dieser Kreis, sondern es ist am Ende auch eine zweite Ebene da, was ich auch super, das habe ich beim ersten Mal schauen damals überhaupt nicht gecheckt. Das habe ich jetzt, ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil ich den Film kannte und mich ein bisschen genauer damit beschäftigen konnte, dass du immer mal wieder so Sachen, die in der Einstellung passieren am Anfang, ne, wo er im Prinzip mit seiner Frau aufwächst, die dann immer wieder im Verlaufe der Story aufgegriffen werden. Also zum Beispiel haben die beiden, wollten die ein Kind bekommen, haben das Kind aber verloren, bevor es geboren wurde. Und das zielt natürlich wieder darauf ab, dass er halt gewisse Vatergefühle auch für den Jungen irgendwie entwickeln könnte. Ne, dass er halt nie ein Kind hatte, obwohl er ein Kind haben wollte. Dann hast du halt diese ganze Geschichte um die Frau, die Abenteurer werden wollte, ne, und ihn so ein bisschen mitgerissen hat und der aktive Part in der Beziehung war, ne, dass er aufgedreht war, sehr, sehr verrückt war und er ist halt dieser, eigentlich könnte er auch ein Deutscher sein, ne, dieser stabile Vorgartenopa, ne, der eigentlich, ne, immer grimmig ist und dass ihm im Prinzip so die Freude im Leben fehlt, seitdem seine Frau nicht mehr da ist und die dann wiederkommt durch den Hund, durch den Jungen etc. Also es sind so viele auch so fast schon so rote Fäden, die sich so durch den ganzen Film ziehen und so Querverweise haben. Es ist verdammt großartig. Also der Film ist, glaube ich, so viel mehr, als wenn man den einfach nur so ganz objektiv betrachtet, ne? Also dieses bunte Haus mit den Ballons und ne,
das ist übrigens für mich Story. Das ist übrigens für mich ein so schönes Bild. Ich habe immer, wenn ich an Pixar denke, zwei Bilder im Kopf. Wall-E, ja, wie er so in den Sternenhimmel guckt und dieses Haus so mit diesen bunten Ballons über den Wolken. Das ist für mich so Pixar in zwei Bildern.
Absolut, absolut.
Was ich auch mir die ganze Zeit dachte, war, dass ich das, also das fühlt sich irgendwie so emotional an, was ich jetzt bei den neuen Filmen vermisse. Ich habe das Gefühl, das war so die Zeit, wo Pixar wusste, wie man Geschichten erzählt. Ich habe gerade noch mal geguckt, das war nämlich dieses 3-Jahre-Ding, 2007, 2008, 2009 mit Ratatouille, Wall-E oben.
Ja.
Ja, und ich glaube, es ist auch immer intelligent oder ein guter Kinderfilm funktioniert, wenn du eine Kinderprämisse erzählst. Also sowas wie, ja, was ist, wenn ich mit meinem, ein Abenteurer bin und mit meinem Haus einfach wegfliege? So, weißt du? Oder was ist, wenn meine Spielzeuge sprechen können? Oder so solche Prämissen, die eigentlich so Kinder haben. Oder so, was ist, wenn die Monster immer kommen und einen erschrecken, weil sie müssen das irgendwie machen oder so.
Genau.
Und ich habe das Gefühl, Pixar hat das irgendwann oder auch Disney verlernt. Also sowohl Elementals, Lightyear, Rot, das sind alles Filme, die nicht durch Kinderaugen eine Geschichte erzählen. Sondern du brauchst irgendwas, was Kinder interessant finden. Und dann kriegst du die Erwachsenen auch, wenn du das ausbaust, so wie bei Ratatouille, so wie bei Wall-E, so wie bei oben. Und das, ich glaube, die haben einfach verlernt, wie man Geschichten vernünftig erzählt.
Absolut. Die haben diesen Märchenaspekt verloren.
Ja,
ne?
Ja.
Disney ist und bleibt für mich immer noch, also klar haben die natürlich auch viele Märchen von früher nochmal aufbereitet, ist klar. Es gibt aber auch wie oben jetzt zum Beispiel, oder also gerade die Pixar-Filme sind ja wenig mit einer Vorlage entstanden. Und sind Märchen für sich. Es war einmal ein Monster, das in Kinderzimmer kommen musste, um die Energie für die ganze Stadt zu sichern. Es war einmal ein alter Mann, der geträumt hat, in Südamerika mit seiner Frau und seinem Haus hinzufliegen und spannt tausende Ballons über sein. Das sind halt Märchen, die ich weiß nicht, ob so ein bisschen der Zauber verloren gegangen ist bei Disney.
Ich glaub,
dieses völlig absurde, diese absurden Geschichten sich zu überlegen.
Also ich glaube,
die auf dem Kopf von einem Koch sitzt und den Koch lenkt. Das sind alles so absurde Sachen, wo man erst drüber lacht. Aber die haben es geschafft, aus diesen Geschichten super spannende und emotionale Märchen zu machen. Und das funktioniert leider nicht mehr. Du hattest jetzt Inside Out zuletzt, finde ich. Was noch sehr gut funktioniert hat. Da bin ich jetzt auch auf den zweiten Teil gespannt. Aber du kannst dann immer nur zweite Teile machen, ne?
Richtig. Ja. Und auch sowas wie Luca zum Beispiel. Das ist ja jetzt keine Geschichte, die anfängt mit, es war einmal und dann kommt ein Kind drauf. Also eigentlich müssten die sich in den Kindergarten setzen mit Stift und Zettel und den Kindern zuhören und so hören, was für Geschichten die erzählen. Und dann kann man gucken, was kann man daraus machen für Filme. Und ich glaube, das haben die irgendwie verlernt.
Und die können ja, und das ist ja auch diese, ich glaube, die haben einfach das Pferd von der falschen Seite aufgesattelt, ne? Ist ja auch richtig und wichtig, dass man halt so Themen wie Homosexualität und Transpersonen und wie auch immer natürlich auch in solche Filme irgendwie verbaut, um zu zeigen und Kindern zu zeigen, dass es ganz normal ist, ne? Viele glauben ja, das verändert jetzt den Geist der Kinder und dann werden die auf jeden Fall alle schwul, ist ja Blödsinn. dass man einfach zeigt, dass es normal ist, und das kannst du ja auch in eine Geschichte verarbeiten, wie oben zum Beispiel, ja. So, dass die Frau von dem, wie hieß er, ich weiß nicht mehr, Karl, hätte auch ein Mann sein können. So.
Ja, ja.
Das hätte ja, dann hättest du das Pferd nicht so aufgezäumt, wir brauchen einen schwulen Hauptcharakter und er findet dann eine Geschichte, sondern du hast eine tolle Geschichte und der Hauptcharakter ist schwul. Und so funktioniert, glaube ich, diese Geschichterzählung viel besser, als wenn du jetzt zum Beispiel Strange World nimmst, wo einfach irgendwelche Charaktere zusammengepresst werden, ohne irgendwie eine gute Idee dahinter. Das ist so. Ach, das weiß ich auch nicht. Ist einfach schade. Und ich hoffe einfach, dass kann jetzt sein, dass wir gerade in so einer Phase sind bei Disney, wo viel ermittelt wird, wie können wir es am besten anstellen, dass es am besten funktioniert. Und dass wir irgendwann so den Dreh raus haben und dann ist es da und fertig und dann ist es ganz normal für uns alle, dass wir zurückblicken und sagen, ja, die Filme waren kacke, aber ist auch egal. Und das ist so der Traum, dass wir irgendwann wieder in die Richtung kommen wie oben, Alter. Das wäre,
ja,
wow.
Ja. Also ich muss sagen, wir haben jetzt viel, viel gelobt. Ein paar Sachen fand ich auch nicht so gut. Ich habe nur eine 8 gegeben.
Oh, ich habe eine 9 übrigens.
Okay, ja. Ich muss sagen, also ganz viel traumhaft und so. Und das Abenteuer, der Junge, der Mann und so. Was mir nicht so gefallen hat, war diese ganze Agenten-Action-Sache mit dem anderen Abenteurer. Und gerade die Hunde. Weil am Ende, also es wurde dann manchmal ein bisschen weird, weil ich mir dachte so, ja, Hunde, die Flugzeuge fliegen und dann schießen. I don't know. Ja, das hat für mich nicht so reingepasst, weißt du? Das ist ein bisschen wie bei Wall-E, wo du einen unfassbar schönen Unterbau hast und dann, habe ich, glaube ich, sehr häufig heute gesagt, das Wort. Und dann kommt diese Menschen-Story da so rein und passt dann manchmal nicht so ganz für mich.
Das ist halt gerade das, was ich meinte. Ich glaube, das ist am Ende auch die Lösung dafür. Das Geile an den Hunden war ja, dass sie sich verhalten haben wie Hunde. Und dann kamen wieder Hunde, die sich wie Menschen verhalten haben. Dann war es wieder ungeil. Ne?
Das, ja, und das stimmt, ist auch schon. Das ist auch so ein Action-Element, das brauchst du überhaupt nicht. Also der Zeppelin ist ja sehr cool und so. Warum müssen die da jetzt durch die Luft schießen? Und
Ja.
Das war mir das dann auch bei zu mir viel. Auch. Ja, zu viel hin und her und zu viel kämpfen auch. Also das hätte man ein bisschen anders lösen können vielleicht.
Ja, das letzte Drittel löst die Sache nicht gut auf. Dafür war der Antagonist auch nicht spannend genug. Es wirkt halt, als würden so zwei Drittel des Films wären da gewesen. Oh, jetzt müssen wir den Film irgendwie beenden. Wie machen wir es jetzt am besten?
Ja, es muss halt ein Konflikt her. So.
Genau, ne? Ja.
Und das war jetzt für mich nicht die 100% beste Lösung. Aber
gebe ich dir recht.
Ja, war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, das ist ultra scheiße. Was mich aber sehr gestört hat, einfach nochmal persönlich an Karl. Er landet mit dem Ding, ne, mit dem Haus. Und dann sagt er, ah, scheiße, ich muss ja darüber. Ich habe nur irgendwie 2-3 Tage Zeit, bis die Ballons ihr Helium verlieren. So, und dann will er mit dem Haus da zu diesem Wasserfall. Er ist doch aber schon an dem perfekten Platz.
Ja, also, er guckt auf den Wasserfall. Ja,
du willst doch nicht neben dem Wasserfall stehen und dann immer nur so blöd.
Viel zu laut.
Blöd, ja, ist mega laut.
So, das habe ich mir auch gedacht. Das ist halt total dumm, aber ich hab's einfach mal so, okay.
Du willst doch nicht direkt an diesem lauten Ding sitzen, wo du keine schöne Aussicht hast. Du willst doch genau da stehen, wo du perfekt drauf guckst.
So. Das ist total dumm. Ja, es stimmt schon. Also, das, wenn man ein Plothole nennen sollte, was echt ärgerlich ist, dann ist genau das.
Das finde ich
also,
das Schlimmste. Da kann ich noch drüber hinwegsehen, dass die irgendwie nicht gleich alt sind und dann irgendwie doch, aber also, dass er mit dem Haus da nicht steht und sich denkt, ja, das ist der perfekte Platz, sondern ich muss da noch rüber. Nee.
Es funktioniert halt nur, wenn du die Zeichnung siehst, ne? Also diese Zeichnung von diesem Wasserfall mit dem Haus links, das sieht natürlich super aus, aber es sieht ja auch niemand anders. Da wohnt ja auch keiner. Das heißt, die Einzigen, die es sehen könnten, werden es so nie sehen, weil die ja in dem Haus selber sind. Also es macht ja gar keinen Sinn. Das ist total dumm. Ah. Ja, gebe ich dir recht. Das war jetzt kein Grund für mich, Punkt abzuziehen. Aber das fand ich ein bisschen.
Aber ich kann mir vorstellen, wenn er da jetzt gewohnt hätte, dann würde er da sitzen und dann nach der ersten Nacht würde er denken, ey, scheiße, das hört ja gar nicht auf. Nachts ist ja immer noch laut. Da
mit die Augen offen, hörst du die ganze Zeit so ein Ja gut, er könnte aber trotzdem ein Hörgerät einfach ausmachen, ne? Das hat er ja auch.
Aber es wird doch alles nass, also das kommt ja auch irgendwie so Gicht oder sowas, kommt dann da so.
Am Ende hätte er aber auch auf jeden Fall eine Wasserquelle, weil ich habe mich auch gefragt, wie will der denn so mal kochen oder auf Klo gehen
oder
so.
Ja, oder der ist ja auch alt, also du brauchst ja auch Lebensmittel.
Der hat ja den Kühlschrank ja voll gehabt, hast du ja gesehen. Ja, hat wahrscheinlich eh gedacht, der krepiert, wenn er angekommen ist.
Ja, dann werde ich einfach sterben, wenn alles weg ist.
Bin ich tot, Ende. Ja, also aber ich finde ganz Ende, ne, also ne, wenn wir jetzt drüber reden, wie dann im Prinzip da mit dem Jungen war, was du vorhin erzählt hattest, wie er seinen Orden kriegt und so und ne, dieses Bild mit dem Haus am Ende und so, ist schon schön. Aber wie gesagt, dazwischen, sobald alle Charaktere irgendwie eingeführt sind, verliert sich der Film irgendwie in so einen Blödsinn, so eine, hat mich ein bisschen erinnert an diese alten Disney-Serien auf Super RTL.
Mit
Captain Baloo und so, weißt du, so diese Action-Dinger, die dann nix bieten, aber irgendwie kurz unterhalten so. Ne?
Ja, es war mit zu viel Action auch dafür, dass es dann so ein bisschen, naja. Aber ja, also ich glaube, immer noch einer meiner Lieblings-Pixar-Filme.
Und ich will den Hund knuffeln, so dringend.
Boah, der ist echt.
Und das zeigt auch,
du kannst einen guten Charakter, so einen Zeitcharakter einführen, der im Merchandise funktioniert und der trotzdem eine gute Ergänzung zur Handlung ist.
Ja.
Ne? Und nicht immer nur so, ja, ach komm, wir brauchen noch was für den Verkauf, komm, pack hier den Niffler rein oder pack bei Star Wars diesen komischen, traurig guckenden Robbenpinguin da rein oder was weiß ich, sondern.
Ja, oder bei Rapunzel irgendwie das Chamäleon und das Pferd, so, das sind so. Da fehlt dann die Grundidee hinter dem Charakter.
Richtig.
Das irgendwie nicht nur ein. So ein Charakter muss auch ein Plot-Device sein. Der muss auch zu irgendwas Nütze sein in dem Film und nicht einfach nur da sein, ne?
Genau.
So Olaf zum Beispiel war auch ein guter Side-Character.
Richtig, ja. Und der trägt ja sehr viel zur Handlung auch bei. Und der ist auch so eine gute Antithese zu den bösen anderen Hunden. So, es gibt die und es gibt einen lieben, netten und natürlich genau den finden sie und genau der sorgt dann auch dafür, dass so und so.
Ich sehe gerade auch wieder auf IMDb so die Forscher, wie er da mit dieser Halskrause dann, ja. Es ist so herrlich. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch hieß. Die Krause der Schande, oder?
Ja, irgendwie so. Ich glaube, also gab es einen Pixar-Film mit Hunden mal? Weil ich glaube, das wird auch gut funktionieren.
Es gab nicht von Pixar, aber es gab Pets, ne?
Ja, aber das war nicht
von
so
Illumination.
Das war ja nicht so zauberhaft. Aber dieses, was Hunde wirklich denken, so, ich glaube, das könnte man nochmal machen.
Ja, wie gesagt, es gab halt so Verfilmungen wie Cats and Dogs, ne? Wo dann Hunde und Katzen geredet haben und gegeneinander angetreten sind. Ich weiß nicht, ob nur Hunde genug bieten würden, weißt du, was ich meine? Das wäre dann sehr, also das haben mit Sicherheit schon
Susi
Leute
und Stolch,
versucht, aber
das gab's bei Disney.
Ja, und 100 als Dalmatiner gab's noch, aber das war ja auch nicht so, was würden Hunde wirklich machen? Das sind ja auch sehr vermenschliche Dinge, ne?
Ja,
Susi und Stolch essen Spaghetti so. Und,
aber sieht immer noch schmackhaft
nichts mit dem
aus.
Sieht schmackhaft aus, ja, aber nicht für Hunde wahrscheinlich.
Nee, das stimmt.
Die hätten da lieber sich einen Pansen reingepfeffert oder so.
Ja, immer das Zeug, was möglichst viel stinkt, einfach.
Ja, genau.
Ach, schön.
Ach ja, aber schön, dass er auf der Liste ist, ey. Das ist ich muss ehrlich sagen, das ist ein Pixar-Film, den ich vergesse den manchmal. Also nicht, dass ich vergesse, worum es geht oder so, aber wenn mich jemand fragt, was ist dein Lieblings-Pixar-Film, da fallen mir andere eher ein, weil der Film relativ spät kam, ne? Die anderen Pixar-Filme waren noch Teil meiner Kindheit teilweise, ne? Also Monster AG und so. Ich weiß gar nicht, von wann, 2006 oder von wann ist Monster AG? 2009, da war ich halt schon, 2001 sogar.
Ich hab den auch später geguckt, ja. Ich hab den nicht sofort da geguckt.
Und deswegen verbinde ich Pixar natürlich auch viel mit meiner Kindheit. Toy Story, Monster AG und so weiter. Und so Wall-E, Ratatouille und jetzt oben, die kamen halt in der Phase, wo ich schon Jugendlicher war. Da war da zwar, habe ich zwar noch, trotzdem noch gerne geguckt, aber da war es natürlich nicht mehr so cool. Ne? Da habe ich lieber so Ballerfilme geguckt. So. Ja, und deswegen war das schön für mich, den Film jetzt auch mal im Originalton zu sehen, nochmal neu zu erleben. Und toll, dass er hier auf der Liste ist, auf jeden Fall.
Ja, sehr schön. Nächste Woche gibt's mal wieder was ganz anderes, aber das werden wir dann nächste Woche besprechen.
Ja, wir haben auch noch die andere Liste kurz. Platz 113 auf unserer Liste, wo alle Bewertungsportale aus dem Internet zusammengefasst sind. Da haben wir einen Wim Wenders-Film von 1987, Wings of Desire. Auf Deutsch heißt er, lass mich nicht lügen, Der Himmel über Berlin.
Ist das ein deutscher Film?
Wim Wenders ist ein deutscher Regisseur.
Ah, krass. Okay.
Der hat jetzt auch gerade wieder, lass mich gucken, Perfect Days ist letztes Jahr reingekommen in die Kinos. Der ist wohl auch sehr gut. Der hat in Cannes hat er wohl
ja,
Leute begeistert. Oder war nominiert zumindest.
Also Der Himmel über Berlin klingt nach Kriegsfilm, aber ist es gar nicht, sehe ich gerade.
Warte, ich kann mir mal kurz vorlesen. Wer über den großen Klassiker des deutschen Kinos spricht, kommt. Warum ist denn das? Warum machen die denn hier
Pass
manchmal?
Auf, hier, ich lese bei IMDb vor. Ein Engel ist es leid, über die Menschen und ihr Tun zu wachen und möchte auch zum Menschen werden, als er sich in eine Sterbliche verliebt.
Ah, okay.
So.
Ist, glaube ich, auch ein Schwarz-Weiß-Film, wenn ich das hier richtig sehe, oder?
Ja, ich glaube schon.
Ja.
Verrückt.
Ja, Wim Wenders muss ich mich auch irgendwann mal mit beschäftigen. Das ist, wenn wir über deutsche Filme reden, kommt man an dem, glaube ich, auch nicht vorbei, auf lange, kurz oder lang. Aber eins am anderen hier, würde ich mal sagen.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Es hat mir viel Spaß gemacht. Wir melden uns nächste Woche wieder mit tollen Sachen, tollen Spielen, tollen Filmen. Und
richtig. Denkt an den 42er, ne? Die Sprachnotizen. 42 Podcast auf Instagram, schickt uns da was rüber. Auch wenn ihr schon mal was geschickt hattet, wir können alte Sachen nicht mehr verwerten, weil Instagram die irgendwann löscht. Deswegen schickt gerne mal was rüber und werdet kreativ. Da bin ich gespannt, was ihr uns so hier kredenzt.
Yes, bis nächste Woche. Macht's gut, Leute.
Tschüssi.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi,
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.